Im Best Case ist Trump untätig, was das angeht. Das heißt, wir verlieren 4 Jahre, in denen wir die Klimakatastrophe bekämpfen können. Im Worst Case handelt er sogar, also er schüttet Öl ins Feuer.
What's up, America? Die US-Wahl 2024.
Hey, mein Name ist Miriam und heute beginnt Donald Trumps zweite Amtszeit offiziell. Im November 2024 gewann der Republikaner gegen Harris mit ungefähr 50% der Stimmen. Zu seinen Plänen hat er sich schon oft geäußert. Aber was bedeutet das konkret für uns? Mein Name ist eben Miriam und ich spreche heute mit Jussi genau darüber. Herzlich willkommen, schön, dass das erstmal geklappt hat.
Danke für die Einladung.
Du bist ja Kommunikationsberater, richtig?
Genau.
Genau. Mit einem Fokus auf Wahlen, wahrscheinlich auch auf die USA, oder?
Wahlen gar nicht so, aber Kampagnen im Allgemeinen und
Kampagnen.
Wahlkampagnen ist so mein Steckenpferd, aber ich war nicht im Wahlkampf gegen Donald Trump aktiv dieses Mal.
Also beschäftigst du dich generell viel mit dem Thema, deswegen haben wir dich ja auch
Genau.
eingeladen. Genau, in Trumps ja, ersten Amtszeit oder auch ja, im Wahlkampf hat man ja viel darüber gehört, über America First. Wie unterscheidet sich jetzt diese zweite Amtszeit von der ersten Amtszeit 2017 bis 2021?
Ich glaube, das Gefährliche oder das Neue ist, dass er völlig enthemmt ist, dass er das letzte Mal noch einige, unter Anführungszeichen, normale Republikaner um sich geschart hat, Militärs, Generäle und so weiter, die seine autoritären Tendenzen zumindest teilweise in Schach gehalten haben. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Und er hat auch nicht, also in der ersten Amtszeit sind Präsidenten ja immer ein bisschen vorsichtig, weil sie wollen wiedergewählt werden und da macht man vielleicht sozusagen noch nicht alles. Jetzt ist Donald Trump enthemmt, hat nur mehr radikale Berater um sich, hat keine Skrupel, weil er nicht mehr wiedergewählt werden muss. Und ist auf Rache aus, weil er das Gefühl hat, er ist in den letzten 4 Jahren unfair behandelt worden.
Ja, da sprechen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drüber, auch um Trumps Umfeld, was jetzt ja auch neu ist. Ein weiterer Punkt, der uns jetzt besonders in Europa betrifft, auch in Deutschland, ist, dass Trump in der Vergangenheit, er hat es jetzt auch zurückgenommen, ne, die Aussage, die NATO als überholt bezeichnet hat. Was können wir von Trump erwarten in Bezug auf jetzt zum Beispiel internationale Bündnisse oder eben auch transatlantische Beziehungen, also eben zu NATO-Staaten und eben auch zu Deutschland?
Ja, das ist so schwer zu beantworten, eben weil er so erratisch ist, weil er so unberechenbar ist, weil er sich sehr, sehr wohl fühlt im Chaos einerseits und andererseits, weil ja das, was er tut und das, was er sagt, nicht immer, aber manchmal übereinstimmen. Und ich glaube sozusagen, er sagt immer, was er denkt. Also wenn er sagt, er will sozusagen die Rolle der NATO ändern, dann muss man ihm das glauben. Aber ob er das schafft, ob er das tut, ob er dem folgt, was er angekündigt hat, das ist noch nicht ganz klar, weil vielleicht gibt es doch andere Prioritäten, vielleicht gibt es doch, also er ist ja sozusagen durchaus auch leicht abgelenkt. Die letzte Person, die ihm eingeflüstert hat, ist immer die, die sozusagen dessen Meinung am meisten zählt. Deshalb macht es so schwer, jetzt zu sagen, wenn Trump an der Macht ist oder ab jetzt gilt für NATO XYZ, weil man muss seinen Ankündigungen glauben, aber nicht immer verfolgt er seine Ankündigungen.
Also sollte man auch solche Pläne wie zum Beispiel Jetzt auch häufiger in den Medien sind diese Annexionspläne, zum Beispiel auch von Grönland. Das sollte man dann quasi mit so einem gleichen Stellenwert behandeln, oder?
Genau, es ist, also er sagt das nicht einfach so. Wenn das einfach gehen würde, dann würde er das sofort machen. Aber es gibt unterschiedliche Gründe, warum man das nicht macht. Entweder sozusagen, weil er doch wieder eine andere Idee hat, weil ihm irgendein Berater doch wieder was anderes sagt, weil er es doch für wieder nicht so wichtig hält. Aber grundsätzlich muss man alles für bare Münze nehmen, was er sagt. Und das macht ihn so gefährlich, unberechenbar und schwierig, mit ihm zu arbeiten.
Ein anderer Punkt, den Trump auch häufiger angedroht hat, bezieht sich dann auch speziell auf Deutschland. Deutschland ist ja führend in der Autoindustrie. Und er hat in der Vergangenheit schon mehrfach angedroht, Strafzölle auch hinter seiner America First Politik auf deutsche Autos zu erheben. Besteht die Gefahr, dass das in der zweiten Amtszeit von Trump wieder auflebt?
Jedenfalls, das war eines seiner Hauptversprechen, Deutschland weniger oder sozusagen die erste Adresse ist da sicher China. Und da hat er ja auch schon in der ersten Amtszeit Zölle eingeführt, zum Teil auch Zölle, die Joe Biden nicht zurückgenommen hat. Und wie er da weiter tut, ist wieder sozusagen eine 50-50 Chance. Ob die Zölle tatsächlich kommen oder nicht. Aber ja, es wird auf jeden Fall weltwirtschaftlich auch für Deutschland eine Herausforderung und das Mantra des freien Marktes, des freien Welthandelsmarktes ist jedenfalls vorbei oder das Zeitalter.
Ein anderer Punkt, der jetzt also nicht nur auf wirtschaftliches Zusammenspiel abzielt, sondern auch auf die globale Klimakrise. Da ist ja das Problem, dass wir auch schon in der ersten Amtszeit von Trump gesehen haben, dass er sich ja dem Klimawandel, also dass er den entweder nicht ernst nimmt und dass er manche, ja, Klimaziele, die gesetzt wurden, auch wieder ja, in die alte Ursprungsform zurücksetzt, also die einfach wieder auflöst. Kann man in der zweiten Amtszeit damit rechnen, dass es unter der Führung von Trump wieder einen Rückschritt gibt, was die Klimazusammenarbeit betrifft?
Jedenfalls, es gibt sozusagen zwei Optionen, die beide schlecht sind. Das große Problem an der Klimakrise ist ja, dass wir jetzt handeln müssen und jedes Jahr, das wir verlieren, verlieren wir und macht sozusagen die Erderhitzung mehr und mehr irreversibel und dementsprechend ist sozusagen, also im Best Case ist Trump untätig, was das angeht. Das heißt, wir verlieren 4 Jahre, in denen wir die Klimakatastrophe bekämpfen können. Im Worst Case handelt er sogar, also er schüttet Öl ins Feuer, quite literally, indem er mehr Ölbohrungen macht. Das ist ja auch sozusagen Teil oder Hintergedanke der Grönland, seiner Grönland-Fantasien. Indem er klimaschädliches Verhalten fördert, indem er klimaschädliche Mobilität weiter ausbaut. Also wir müssen eigentlich hoffen, dass er zumindest nichts tut, aber selbst nichts tun ist ein Rückschritt.
Wir haben auch gerade eben schon auf das Umfeld von Trump ganz kurz angesprochen, was sich jetzt ja auch verändert hat. Da ist ja auch ein ja, Akteur, der ja auch in Deutschland sehr prominent ist, ja Elon Musk, ist jetzt Teil des Trump-Kabinetts und vor kurzem hat er auch mit der AfD-Chefin Alice Weidel ein Interview auf X geführt. Der Plattform von Elon Musk. Wie wird das jetzt die Medienlandschaft in der USA verändern? Elon Musks X ist ja eine Plattform, die ja auch teilweise also sehr wenigen Faktenchecks arbeitet. Da wollte sich ja zum Beispiel auch Meta-Chef Mark Zuckerberg ein bisschen wieder annähern. Mit was können wir da rechnen?
Ja, also grundsätzlich ist, glaube ich, eine der größten und Effekte dieses Trump-Siegs, dass eben so Kreaturen wie Elon Musk sich empowered fühlen, dass Elon Musk Plan, sich einen Präsidenten zu kaufen, um es ein wenig zu politisch zu formulieren, aufgegangen ist und er jetzt sich empowered fühlt, das auch in Deutschland zu machen. Wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht haut er sich mit Andrew Tate auf den Buckel in den UK und unterstützt finanziell dessen Geschichte. Und das gibt es ja nicht nur mit Elon Musk sehr, sehr öffentlichkeitswirksam, sondern in vielen anderen Bereichen weniger öffentlichkeitswirksam. Ein Peter Thiel, über den öffentlich nicht so diskutiert wird, der ist genauso empowered von Trumps Wiederwahl und arbeitet zwar mehr im Hintergrund als Elon Musk, ist aber mindestens genauso mächtig und versucht auch sozusagen seine Lakaien und seine rechtsextremen Politiker, die er so in seiner Kontaktbörse hat, zu unterstützen. Also da schwappt ein Oligarchismus über die westliche Welt, den wir in dieser Form schon lange nicht mehr gesehen haben, der auch sehr, ja, unter der Oberfläche und abseits von Musk sehr, sehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Und das ist ein großes Problem. Und da ist sozusagen X noch das geringste Problem, denke ich. X/Twitter war immer eine sehr journalistische, eine sehr kleine Plattform, die sozusagen im Verhältnis zu wie viele Menschen es nutzen, immer überproportional Aufmerksamkeit bekommen hat und durchaus auch Macht und wenn man so will, eben weil viele Journalisten und Journalistinnen drauf waren, weil das lange sozusagen ein globaler Umschlagplatz für Meinung und Spin war. Und der wurde aber von Elon Musk ohnehin in den Boden gefahren und die Nutzerzahlen gehen zurück. Und das ist jetzt halt sozusagen ein Tummelplatz von Rechtsextremen und mehrheitlich Rechtsextremen und Bots. Das halte ich sozusagen an sich jetzt noch für verkraftbar. Aber wenn man sich dann eben ansieht, dass auch Mark Zuckerberg mit dem Meta-Konzern, also Facebook und Instagram und WhatsApp, auch in diese Richtung geht und Faktenchecks oder zumindest menschliche Faktenchecks abschafft und die Policy verändert, weil ja Trump schon immer sozusagen Sturm geblasen hat auf Faktenchecks, weil Überraschung ist er kein großer Fan von. Und diese Milliardäre Zuckerberg und auch Jeff Bezos in die Knie gehen, da wird es dann tatsächlich problematisch. Wenn es nur X alleine wäre, hätte ich weniger Sorge.
Könntest du vielleicht, ich glaube, das interessiert auch recht viele Zuhörer von uns, oder die stellen sich die Frage, wieso jetzt gerade Elon Musk, und ich weiß auch nicht, wie es bei Trump aussieht oder ob das ein Alleinwerk von Musk war, wieso die sich jetzt überhaupt für die AfD interessiert haben. Geht es da wirklich um die AfD oder geht es darum, irgendwie Einfluss auf zum Beispiel die deutsche Demokratie zu nehmen?
Sowohl als auch. Also die AfD und Donald Trump sind Geschwister im Geiste, sind ideologisch ähnlich anzuordnen. Natürlich ist Trump ein rechtsextremer amerikanischen Anstrichs. Das ist sozusagen was ganz Besonderes und nicht 100% erklärbar oder hat sehr viele kulturelle Kontexte, die halt nur in den USA so funktionieren. Aber ideologisch passt zwischen Trump und der AfD oder auch der FPÖ in Österreich kein Blatt. Und Elon Musk ist ja Überzeugungstäter. Elon Musk ist ein über die Ideologie von Parität, was das Nomen von Libertär sozusagen zum Rechtsextremismus gekommen. Und dementsprechend ist es erstens ideologisch auf einer Linie und zweitens gefällt er sich auch als der Einflüsterer der Mächtigen. Und da hat er sich halt in Deutschland die AfD ausgesucht als nächstes Projekt und es wird nicht das letzte gewesen sein.
Ja, ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar ist es ja so, dass Deutschland in sehr vielen Bereichen auch eine bestimmte wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA hat, ja zum Beispiel auch im Verteidigungsbereich oder auch in Technologien. Wie sieht das aus unter Trumps Politik? Wird sich diese Abhängigkeit zu den USA eher erhöhen oder reduzieren? Und wie kann sich Deutschland vor den Folgen davor wappnen? Oder ist da schon irgendwas passiert?
Ich glaube, das ist also sozusagen wirtschaftliche Entflechtung ist ja was nicht was von heute auf morgen passiert. Ich glaube gerade was, und wir haben noch gar nicht über die Folgen auf die Ukraine gesprochen. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf Deutschland oder auf Europa im Allgemeinen, wenn Trump nicht mehr oder wenn die USA unter Trump nicht mehr die Ukraine unterstützen und deshalb Russland belohnt wird mit zusätzlichem Gebiet, weil die Ukraine wird besetzt bleiben von russischen Soldaten. Und das hat natürlich Auswirkungen auf ganz Europa, wenn Putin eben wieder empowered ist, was irgendwo anders auch wieder zu machen, weil er lustig ist. Und dann muss sich Deutschland und Europa im Allgemeinen natürlich langfristig von den USA weniger abhängig machen und gerade im Sicherheitsbereich. Und das fällt mir als eigentlich sozusagen sozialisierter Pazifist auch schwer zuzugestehen, dass es auch gerade im Sicherheitsbereich nicht mehr reicht zu sagen, na gut, es gibt die NATO, aber sonst sind wir irgendwie safe. Sondern da muss sich die Europäische Union irgendwie schon selbst was überlegen langfristig.
Ja, auf jeden Fall. Hast du sonst noch irgendwas, was du anmerken möchtest oder unterbringen möchtest?
Nein, ich glaube nicht.
Okay, Supi. Dann danke ich dir, dass du die Fragen beantwortet hast.
Gerne, danke für die
Supi.
Einladung. Immer wieder
Kein
gerne.
Problem.
What's up, America? Die US-Wahl 2024.